Sie ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons. Seit ihrem Durchbruch mit dem Song Das Spiel und dem Album Bohème, das bis heute zu den schnellstverkauften Debütproduktionen aller Zeiten zählt, ist Annette Louisanne aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Seit 19 Jahren begeistert sie ihre Fans mit Texten voller Witz und scharfer Beobachtung und ihrer unvergleichlich sanften Stimme. Jetzt erscheint mit Baby Blue ihr jüngstes Studioalbum. Annette hat mir im Gespräch verraten, warum sie als Künstlerin keine Vorbildfunktion einnehmen möchte, wieso sie seit der Geburt ihrer Tochter die Welt wieder viel bewusster wahrnimmt und weshalb sie in manchen Lebensphasen den Hang zur manischen Depression hat. Wir sprechen über Trampolinspringen am Morgen, den schmalen Grat zwischen Selbstreflexion und Grübeln, Kontrollverlust, ein zweites erstes Mal und das Tabuthema Tod. Wenn du wissen möchtest, warum die mittleren Jahre des Lebens für Annette die bislang schönsten, schlimmsten und wichtigsten waren, Melancholie für sie auch als Motor wirkt und warum sie eine überzeugte Hedonistin ist, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Annette Louisanne.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Annette, ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Mal in meinem Podcast. Es ist eine große Freude. Du bist der erste Gast, den ich zweimal begrüßen kann in meinem Format.
Ist das so?
Das ist eine Premiere, ja.
Dann freue ich mich aber ganz besonders. Das ist eine große Ehre.
Diesmal sind wir im Hamburger The George Hotel. Letztes Mal warst du bei mir privat. Heute sind wir in einem wunderbaren, etwas plüschigen, aber ich würde sagen britisch eingerichteten Raum und es ist irgendwie kuschelig, ne? Ich
absolut. Glaube,
beste Voraussetzung für ein tolles Gespräch.
Ja, und auch das Licht ist perfekt für die mittleren Jahre, oder?
Sowieso. Sowieso. Aber es ist heute so ein Graufilter in Hamburg. Insofern ist es alles mittlere Jahre freundlich. Insofern passt das ganz super. Wie sieht für dich ein perfekter Start in einen Tag aus?
Viel Zeit, wenig Termine, viel Zeit vorne, also morgens. Ich bin wirklich ein Nachtmensch, das bin ich noch immer, obwohl ich ein Kind habe. Ich komme so schwer in Gang und ich brauche das Trampolinspringen, also erstmal Kaffee. Ich gebe auch zu, eine Zigarette gehört da für mich auch noch dazu.
Du hattest zwischendurch mal aufgehört,
ja, erinnere ich mich. Ja, 23 Monate, ich weiß es noch sehr genau. Und dann habe ich wieder angefangen. Also es ist natürlich klar, als ich mal schwanger werden wollte, das Kind bekommen habe. Aber diese, ja sozusagen, wie nennt man das, als Laster, das habe ich mir wieder zurückerobert.
Nee, wir hatten damals auch darüber gesprochen, dass es natürlich auch für eine Künstlerin irgendwie auch was Tolles ist, gerade wenn es um Shooting geht, dieses doch etwas Verruchte. Und es hat so eine Erotik auch, ne, mit Rauch und so. Es gibt natürlich Leute, die würden jetzt sagen, was Erotik? Also wenn ich Leute küsse, die rauchen, das finde ich nicht erotisch.
Nee, absolut.
So optisch, das ist einfach.
Ja, ich bin so geprägt. Das ist, das ist eine Prägung aus alten Filmen und so. Und muss ich auch sagen, dass meine Mutter raucht auch. Und ja, es ist, ich habe da so einen anderen Umgang und Bezug noch dazu. Und ich weiß ja auch, dass es schädlich ist. Und ich muss auch sagen, wenn ich Fotos mit Zigarette poste, dann gibt es auch schon häufiger einen Kommentar, aber ich kann nicht anders als authentisch sein und ich sage auch immer wieder, ich bin keine Künstlerin, die eine Vorbildsfunktion annehmen will. Dafür mache ich keine Musik. Ich möchte das Leben so zeichnen, wie es ist und das lehne ich quasi wirklich ab.
Klare Ansage. Nun hast du schon gesagt, du bist weiterhin eher eine Nachteule, ein Nightbird. Nun bist du Mutti. Wie hast du das geschafft, dich da so zu transformieren? Weil also ich bin auch dein Team. Ich bin auch ein Nachtmensch und ich bin ja mit meinem Mann jetzt 30 Jahre zusammen fast und wir haben uns nie für das Modell Kind entschieden. Ja. Ich kann nicht beurteilen, wie das ist. Wie schafft man das eigentlich, von diesem Biorhythmus sich dann einfach zwangsmäßig umzustellen? Weil das Würmchen ist halt früh morgens wach und will bespaßt werden. Und da kann man nicht sagen, ach nö, Mutti schläft noch mal 3 Stunden länger.
Also das. Ja, also natürlich, klar, spielt der Papa da eine große Rolle. Ne? Wir wechseln uns schon ab mit und den Pflichten sozusagen, den unangenehmen, wie das Aufstehen und so weiter. Und jetzt mittlerweile sieht es so aus, dass Emilou, meine Tochter, auch gerne länger schläft. Also das heißt lang, das bedeutet auch mal bis 9. Und da haben wir uns ein bisschen aufeinander eingestellt und das ist natürlich schön am Wochenende.
Wunderbar.
Wenn die Schulzeit beginnt, dann ich glaube, das wird nochmal richtig hart. Aber auch das wird irgendwas Gutes hervorrufen. Und dann, muss ich sagen, habe ich es lernen müssen, mir die Zeit für mich zu nehmen, als Künstlerin oder auch als Frau. Und das war nicht ganz einfach, weil man als Frau wirklich mit Vorurteilen zu kämpfen hat, auch mit Schuldgefühlen, die man ganz klar ablegen muss. Ich liebe meinen Beruf und für meinen Beruf, für meine Musik brauche ich Zeit für Kreativität. Und die kommt bei mir, wenn ich abends alleine bin. Also ich arbeite sehr gerne abends und nachts. Und
also die klassische, es ist ein bisschen überstrapaziert, aber Me-Time, einfach, dass du für dich sein möchtest. Und einige sagen, sie brauchen Menschen, sie möchten ganz viel Inspiration aufsaugen durch Gespräche. Ich kann mir vorstellen, das ist auch eine Facette deiner Persönlichkeit, aber du brauchst wirklich Zeit für dich. Also du möchtest mit dir alleine sein und einfach in dich reinhören und kreativ sein. Ja?
Ich habe herausgefunden, dass es nicht nur darin liegt, dass ich meine Zeit für mich brauche, sondern auch, weil ich eher eigentlich introvertiert bin. Das bedeutet nicht, dass man ruhig ist, so wie es oft fälschlich interpretiert, sondern introvertierte Menschen brauchen Rückzugsorte, um wieder Kraft zu tanken. Das heißt, ein extrovertierter Mensch, der kann abends nach Hause kommen und sich noch Freunde einladen und dabei kann er entspannen.
Ja.
Und ich brauche wirklich Ruhe, damit ich wieder ich sein kann. Ne?
Ich glaube, wir sind Zwillinge nach der Geburt getrennt, weil ich fühle mich so verbunden mit dir. Das ist genau dasselbe bei mir. Gibt es für dich ein Morgenritual, auf das du nur schwer verzichten kannst? Manchmal musst, aber wo du sagst, ach, das außer dem Kaffee. Der Kaffee ist natürlich so das Klischee für die meisten Menschen. Aber hast du noch irgendwas anderes, wo du sagst, das ist mir eigentlich wichtig am Morgen?
Ja, also entweder, wenn ich nicht zu Hause bin, ist es ein kleiner Spaziergang, meistens mit Musik, weil ich, also du weißt, wie das mit dem Marschieren ist, ne? Dass Musik macht so viel mit einem, das bringt gleich den Puls in Gang und das Adrenalin schießt in den Körper. Oder Trampolin. Trampolin wirkt auch.
Und das 10 Minuten. Du hast ein Trampolin zu Hause und hüpfst dann da wie ein...
In meinem Arbeitszimmer.
Toll.
Und ich mittlerweile, ist wirklich, das regt die Konzentration an, das Gehirn, ne? Dieses Auf und Ab, das ist wie Wippen, wie Schaukeln, so ein kindlicher Reflex, um sich selbst glücklich zu machen. Und das funktioniert auch mit dem Hüpfen.
Das ist ja witzig. Das muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich nämlich von mehreren Leuten schon gehört, dass das wirklich auch glücklich macht und dass es so viele Dinge auslöst. Und
wenn ich wirklich gestresst bin und ein Problem zu bewältigen habe, oder kurz vor so schwierigen Telefonaten oder wenn ich einen Brief schreiben muss, der unangenehm ist, und dann springe ich vorher, damit ich da in meine Kraft komme, in meine Energie.
Total spannend. Also das habe ich mir jetzt in meinem Hinterkopf groß notiert. Lieber Annette, dein neues Album Baby Blue, das ist gerade erschienen und ich muss gestehen, dass ich absolut schockverliebt bin. Also ich finde, das ist eines der schönsten Alben, die du bisher gemacht hast. Ich mag fast jeden Song mit Haut und Haaren und angefangen mit dem Opener, die mittleren Jahre, der sich mit viel Humor, mit Augenzwinkern, aber auch mit einer gehörigen Portion Melancholie und so ein bisschen, ja, Trauer würde ich nicht sagen, es ist ein melancholischer Schwere, eine Schwere diesem großen Thema Älterwerden widmet. Und da sind dann auch so wunderbare Textzeilen wie: Statt Herzen klopft nur noch der Herbst, wo ist die Aufregung geblieben, wie riecht der Frühling, wie schmeckt der Sommer? Es gibt kein Zurück und geht nicht voran. Da kann ich auch nur sagen, ich bin zwar älter als du, aber das trifft mich absolut im Herzen und hat auch so mein Lebensgefühl in den 40ern gut auf den Punkt gebracht. Nun bist du mitten in den 40ern. Ist das wirklich so deine aktuelle Beschreibung des Lebensgefühls der mittleren Jahre, dieser Opening-Song?
Also ich muss dazu sagen, Lieder sind ja immer Momentaufnahmen.
Genau.
Kleine von Gefühlen und Gedanken. Und
Ich muss jetzt einmal kurz klappern. Wir haben einen wunderbaren Cappuccino und bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir klappern jetzt einmal.
Und ich muss sagen, dass es mir auffällt, dass bei dem Album das besonders extrem ist, dass es sich um Gefühle oder Gedanken handelt, die man vielleicht auch nicht immer an sich heranlassen kann.
Nein.
Also es ist tatsächlich so, so ein Lied wie die mittleren Jahre, ich weiß nicht, ob ich das morgens schon immer hören könnte. Na, da brauche ich meinen Kaffee mit Milch und Zucker. Aber wenn dann die Tür auf ist für so eine Art Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, dann trifft es einen dann eben besonders. Und dieses Album ist tatsächlich kein Gebrauchsalbum, würde ich es mal nennen. Also ich glaube, das ist für ganz bestimmte Momente, die man mit sich ausmacht.
Man muss sich darauf einlassen, man muss sich die Zeit nehmen, aber ich finde, das macht ja auch tolle Kunst und tolle Musik aus, dass man es eben nicht so zur Einordnung. Natürlich kann man sich auch briesen lassen. Ich liebe leichte Muse, das ist toll, Popmusik, aber das ist, finde ich, Kunst und man muss sich dafür einfach die Muse nehmen. Wobei es jetzt auch nicht, es ist trotzdem, man kann es wunderbar hören. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Hörerinnen und Hörer verschrecken möchte. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du auf einmal dadaistische Musikexperimente machst. Es ist auch schon noch klassisch dein Sound. Du bist eine Chansonsängerin, wobei du dich da immer mehr, finde ich, auch in diese Richtung immer mehr manifestierst. Ne? So dieses Lolita-Image hast du lange abgelegt. Du bist jetzt einfach eine gestandene, tolle Frau und das hört man eben auch in jedem Song.
Ja, es ist die mittleren Jahre, würde ich meinen, nach meinem Empfinden sind für mich bisher so die schlimmsten und auch die schönsten und wichtigsten. Also die drei Attribute würde ich sie kennzeichnen. Die sind so wichtig, weil ich bei meinen Themen jetzt bin, gefühlt ganz anders als früher und ein paar Töpfe auch mal aufmachen musste, die Deckel hochheben. Und das ist manchmal anstrengend und auch schmerzhaft. Aber so gelingt Heilung und auch so gelingt auch ein ehrlicherer Blick auf einen selbst. Und ich glaube, mehr Ehrlichkeit in der Musik, das war mir wichtig. Und vielleicht auch Dinge anzusprechen, die vielleicht auch mal nervös machen, unangenehm sind, ja. Die man manchmal auch, nein, so, das möchte ich nicht wissen. Das hat mich gereizt, weil da war ein Bedürfnis da, weil das ist gerade meine Zeit, die ich durchgemacht habe. Und ja, und ich versuche, also ich glaube, das Älterwerden, es ist nichts für Weicheier.
Hat ja schon, ich glaube, nichts für Feiglinge. Ja, auch, hat genau, die Feiglinge. Alte Hollywood-Diva Mae West mal gesagt. Und das bringt sie auf den, also es bringt's auf den Punkt.
Ja, aber ich möchte nicht mehr, und das war mir auch wichtig, deshalb gibt es diese eine Zeile, ich möchte nicht mehr 20 sein. Und es geht nicht darum, dass ich so oberflächlich irgendwie der Jugend hinterher traue, sondern es geht eigentlich um viel mehr, dass man mit dem eigenen Bild, was man von sich hatte, gut abschließt, dass man die Erwartungen, die man hatte, ja, die nicht vielleicht alle zugetroffen sind, eingetroffen sind, dass man einfach versucht, sich so zu nehmen, wie man ist, und das Leben so genießt, wie es ist. Und das ist, finde ich, in der letzten Zeit für mich nicht immer möglich gewesen, weil so mit Entscheidungen klarzukommen oder mit Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten. Ich habe auch ein riesiges Problem mit dem Ankommen. Ich möchte gar nicht immer ankommen. Das Ankommen ist, das sollte man vielleicht auch gar nicht werten. Das ist eben so. Wir Menschen haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Und der eine, der es braucht, 2 Wochen vorher zu wissen, wenn er sich zum Kino verabredet. Und für mich ist das zum Beispiel total unangenehm, zu wissen, was ich in 2 Wochen schon machen muss. Und so müssen wir uns alle unser Leben einrichten, das zu uns passt.
Ja, total. Aber ich finde, du hast es schon genannt, diese Ambivalenz des Lebens, dass die 40er die auch besonders gut repräsentieren, dass das Leben was Wunderbares, was Grandioses ist, wo man einfach, ich könnte die ganze Welt umarmen, Momente hat, aber eben manchmal auch super angenervt ist und auch hadert mit sich und dann doch grübelt und fragt, habe ich jetzt eigentlich alles so gemacht, wie ich das wollte? Und oh Gott, die Zeit wird ja doch langsam ein bisschen weniger. Wie viel, in Anführungsstrichen, wirklich gute Jahre habe ich noch?
Das ist die das, Unsterblichkeit.
Was, ja, ne? Das ist die das, was weg. Mein Mann wird dieses Jahr 60 und da kommen diese Fragen immer drängender. Wie viele gute Jahre hat man denn noch, wenn man Glück hat? Also 10 wollen wir, 20 wäre Glück und alles darüber ist ein Geschenk des Universums. Insofern. Ja, aber diese Ambivalenz, wie würdest du das beschreiben? Ist das in den 30ern noch nicht so gewesen? Also da hat man das noch alles noch anders gesehen?
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, welches Leben man gelebt hat. Wenn man mit 20 Kinder bekommen hat oder das ist wirklich von Typ zu Typ ganz individuell. Bei mir sind es jetzt wirklich die klassischen 40er und die mittleren Jahre. Und wer weiß dann schon, ob es wirklich die mittleren sind. Du hast vollkommen recht.
Also jedes Jahr ist, finde ich, ein Geschenk. Und man weiß nie, was passiert. Es gibt ja Menschen, die schon mit 25 starben. Weil sie leider einen schlimmen Unfall haben oder sonst. Das Leben ist halt nicht so planbar, wie wir das gerne möchten. Richtig. Das ist das Blöde.
Ja. Ja, ich kann einfach nicht mehr so viel wie früher weglächeln oder verdrängen. Das merke ich auch. Ich muss da ehrlicher mit mir sein. Und ich gerade fange ich auch an, mich nicht mehr dafür schlecht zu fühlen. Weißt du, dass man das Gefühl hat, wenn man weint oder emotional ist, dass das irgendwie ein Zeichen von Schwäche ist. Nein, das ist gerade andersherum. Aber es gibt viele Menschen, die das noch so bewerten. Oh Gott, das ist so schwierig. Das ist too much. Ne?
Jetzt so Drama. Jetzt weint sie schon wieder.
Wirklich. Ja.
Aber ich finde, älter werden, ich hatte mit Kai, deinem Manager, ein witziges und spannendes Vorgespräch, wo er auch meinte, dass es Leute gibt, die das Thema älter werden immer so ein bisschen von sich wegwischen wollen. Und ich finde aber, das Konzept verändert sich ja tatsächlich. Also dann haben wir gesagt, ja, es heißt heute, man wird ja nicht alt, es ist immer die tollste Zeit. Und klar kann man sich das auch so schönreden, aber Fakt ist ja auch, lieber Annette, du bist tatsächlich immer noch eine junge Frau mit 45, weil die Menschen werden immer älter. Und ich glaube, das verändert sich. Heute sind auch Frauen mit Mitte 60 noch, können sie top sein und mitten im Leben teilnehmen. Und das war ja vor 30 Jahren noch anders oder 40. Da hieß es dann, oh Gott, eine Frau 60 ist einfach, die soll sich bitte in Mausgrau kleiden und die Klappe halten und sich in die Ecke setzen. Siehst du das ähnlich? Weil das ist ja auch so eine Ambivalenz, dass man einerseits immer das Älterwerden, ach ja, es ist natürlich voller Tücken und voller Tretminen und auch belastenden Momenten. könnten, aber eigentlich können wir ja froh sein, dass wir alle so viel älter werden. Deine ja. Zeile mit früher war man froh, dass man 40 wurde, das ist jetzt nicht ja. genau das Zitat, aber heute, ja. dann spart man die Therapie. Ne? Also damals hat man sie gespart, weil man nicht älter als 40 wurde.
Das ja, ist, absolut. Ich meine, guck mal, wie wir uns, als ich jung war, was für Gründe es gab, mich in jemanden zu verlieben. Und heute, es wird natürlich ein bisschen komplizierter, weil man auch anspruchsvoller wird, man eckiger und kantiger wird und einfach sich bewusst wird, dass man bestimmte Dinge auch braucht, um glücklich zu werden. Und die, weißt du, so neue Fehler kann man immer wieder machen, ja, aber die gleichen nochmal, das ist ein bisschen scheiße.
Man sollte dann die Fehler tatsächlich als Learning-Prozess, Lernprozess sehen und das Gute daraus ziehen, finde ich. Also Fehler sind wichtig im Leben, ich glaube, da sind ja. wir uns einig. Auf die Nase fallen tut ja. weh, aber es ist wichtig ja. und das hilft ja viel mehr als Erfolge. Erfolge sind natürlich das
Absolut.
Zucker in dem
Absolut.
Leben. Ne?
Aber, ja.
aber so der Gedanke ans Älterwerden, nochmal, ja. 45 ist ja nicht alt, ich werde dieses Jahr 55, also das ist nochmal eine Schippe drauf. Aber was für Gefühle löst das in dir aus? Ist das auch Neugierde, aber ist es auch eine Art Wehmut? Wird man nachdenklicher? Wie ist das jetzt so in der Lebensphase, die du gerade hast?
Ja, ich glaube, man muss eben diesen schmalen Weg gehen. Es gibt ja heutzutage gibt es ja fast schon einen positiven Denkzwang, der mich manchmal auch nervt, weil ich das Gefühl, also ich bin eine Vertreterin auch der Melancholie. Melancholie ist für mich ein Motor, ja, der mich auch dazu bringt, mich zu reflektieren, meine Umwelt, es zu hinterfragen. Nichts ist toxischer als die Komfortzone. Und aus der muss man sich ab und zu mal herausbewegen. Und das bedeutet, dass man durch ein Tal muss oder dass man auch mal unbequeme Gefühle zulassen muss. Und das ist so ein schmaler Grat, das eine und das andere nicht zu übertreiben. Also alles weglächeln und verdrängen ist, finde ich, nicht gut. Und das schaffen Menschen ihr ganzes Leben. Die schaffen es nicht ein einziges Mal wirklich, ihre Kindheit zu reflektieren oder sich selbst. Und auf der anderen Seite darf man mit dem Grübeln nicht übertreiben, weil das ist die Spirale nach unten. Die kenne ich auch. Und das ist der schmale Grat und der ist aber sehr, sehr wichtig, den zu gehen.
Es gibt einen berühmten Satz vom Dramatiker George Bernard Shaw. Die Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist eine Schande, dass man sie an die Kinder, ich würde es jetzt modern übersetzen, an die Jugend vergeudet. Also die Jugend wird an die Jugend vergeudet. Das ist ja so eine freie Interpretation dieses Satzes. Ist da in deinen Augen was Wahres dran? Weil es ist ja Fakt, viele Menschen können die Jugend gar nicht so genießen, weil sie so sich selbst im Wege stehen. Ja. Und weil sie so.
Ja, ich auch. Frag mich mal mit 14, was für ein leidender Teenager ich war.
Ja. Aber es ist, also ist tatsächlich, das stimmt. Die Jugend wird da leider so ein bisschen verschwendet, weil man soll ja das Glück bewusst wahrnehmen, aber du bist jung, du bist frisch und alles ist toll. Ja. Sei denn, du hast ganz viel Akne, das ist ein anderes Thema, dann ist die Jugend nicht so toll. Aber
ja, das würde ich zum Beispiel meiner Tochter so gerne mitgeben, dass sie das genießen soll, dass sie jung und wild ist und dass es Drama gibt und dies und das und dass sie sich nicht so viele Gedanken machen muss und Sorgen und dass sie sich nicht so unsicher fühlt. Und das würde ich ihr so gern mitnehmen, weil das ist das Einzige, was ich manchmal gemein finde, dass man früher so viel Zeit verschwendet hat mit Dingen, die damals noch nicht wichtig waren, ne? Und damit hat man sich so viel Zeit geraubt, aber man kann es nicht ändern. Und manchmal würde ich das ein bisschen nachholen wollen, aber vielleicht so andersherum. Die Leute, die früher das nicht so richtig ausgenutzt haben, die haben vielleicht eine spätere Jugend. Die haben vielleicht auch nochmal das Bedürfnis durchzudrehen, gerade bei Leuten, die in ihrer Midlife-Crisis dann das Bedürfnis haben, nochmal so ein bisschen jugendlich zu sein. Vielleicht ist das in Ordnung, weil sie das vielleicht früher nicht richtig konnten. Wer weiß wohl.
Und weißt du, das finde ich eben auch, das wird ja immer so ein bisschen nasal, so, ach, die Midlife-Crisis, und guck mal jetzt er oder guck mal sie. Ich finde das eigentlich was Schönes. Natürlich ist es doof, wenn jetzt Menschen darunter leiden, wenn jetzt irgendwie ein 50-jähriger Mann sich von seiner Familie trennt, weil er mit seiner 20-jährigen Freundin auf dem Motorrad durch Arizona fahren will, ist das natürlich für ihn vielleicht erstmal toll, aber da leiden halt Menschen drunter. Aber was ich halt spannend finde, ist so dieses Thema Begeisterungsfähigkeit, weil du fragst ja auch in die mittleren Jahre, wo ist die Euphorie geblieben?
Ja.
Also diese absolute Begeisterungsfähigkeit, die Euphorie, die man ja als junger Mensch auch erlebt und die was Wunderbares ist. Und mir persönlich fehlt die manchmal. Umso toller ist es, wenn ich sie mal wieder spüre, diese Euphorie, weil sie ist ja da, man kann die ja erleben. Aber wie machst du das? Wie erhältst du dir diese jugendliche Begeisterungsfähigkeit, diese Euphorie so ein bisschen am Leben? Weil ich glaube, da muss man sich auch mal bisschen zu zwingen manchmal, weil man einfach so ein bisschen wohlstandsverwahrlost ist, ne? Und einfach das gar nicht mehr so richtig registriert, was Tolles
passiert. Früher gab es hier an jeder Straßenecke, die lag da einfach auf dem Bürgersteig rum, die Euphorie.
Ja, ja.
Und man hat sie gefühlt, manchmal sogar grundlos. Die muss man sich ein bisschen erarbeiten. Und dann fühlt sie sich aber fast noch intensiver an. Das kann ich schon auch bestätigen, dass man, wenn man Ängste überwindet und mutig ist und was, wie stolz man dann ist. Also das ist halt so ein bisschen Arbeit und aber ja, ich glaube, mir ist es heutzutage fast wichtiger, als so einfach so doll geliebt zu werden, ist erkannt und gesehen zu werden von einem anderen Menschen. Das macht mich viel, viel glücklicher, diese Ebene mit Menschen zu finden, diese Tiefe und diese Verbindung. Ne? Das ist das, und das muss man suchen. Da muss man ganz genau beobachten, muss sich einfühlen, man muss seine Umwelt wahrnehmen. Sehr, sehr genau. Und das ist noch möglich mit dem Wissen, das man heute hat. Vielleicht noch besser.
Ich kann mir vorstellen, natürlich war das Muttersein war ein absolutes Euphoriegefühl, das erste Mal dein Mädchen im Arm zu halten. Aber das will ich jetzt mal beiseite schieben, weil da hast du ja auch schon viel drüber erzählt. Jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, hast du mal so ein Beispiel, wo du auch mal so ein Euphoriegefühl gespürt hast, wo du dich lebendig gefühlt hast, weißt du, wo du merkst, ja, ich spüre das Leben, ich spüre die Begeisterungsfähigkeit und es fährt ein Kribbeln durch meinen Körper. Und das ist ja sowas Tolles, das möchte man ja gerne häufiger im Leben haben. Ne?
Ja. Ja, ja, also ja, wenn man sich verknallt, natürlich nach wie vor, ist das ein unfassbares Gefühl. Das kann man eigentlich mit fast gar nichts vergleichen. Diese Euphorie hat viel mit meiner Arbeit zu tun, natürlich, als das Album fertig war und dass es so geworden ist, wie ich mir das gewünscht habe, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, die Bedürfnisse als Künstlerin haben sich zum Beispiel verändert. Auch als Kind, ich war eher so ein Mensch, der gefallen wollte. Das hat mir viel bedeutet als Künstlerin. Am Anfang wollte ich eben auch gefallen. Es war mir wichtig, Lieder zu schreiben, die verstanden werden, wo es den größtmöglichen gemeinsamen Nenner gibt.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, das ist mir heute viel, viel wichtiger, dass mir das gefällt, was ich da mache. Und das ist eigentlich der Erfolg, den ich definiere Erfolg anders. Nämlich Erfolg ist für mich heute, das machen zu können, was ich liebe. Und was ich mir wünsche, so wie ich das möchte. Und das ist ein unbezahlbares Glücksgefühl.
Das ist finde ich, ein guter Übergang zu dieser ewigen Frage, die man sich ja stellt. Ist man wirklich frei von dem, was andere über einen denken? Weil ich glaube, das ist was Tolles, dass du im Älterwerden lernst, dass dir das nicht mehr so wichtig ist. Aber ich glaube, so ganz abschütteln kann man das gar nicht, oder? Weil natürlich, wenn man Teenager ist, wenn man 20 ist, dann will man es allen recht machen, dann will man dazugehören, dann will man reinpassen. Dann lernt man, ich bin einzigartig und wer es nicht ertragen kann, wie ich bin, der hat Pech gehabt, weil man kann nicht allen gefallen. Das ist nun mal ein Naturgesetz. Aber würdest du bestätigen, es ist eben trotzdem ein Grundbedürfnis von uns allen Menschen. Wir möchten eigentlich, dass uns so viele wie möglich lieben. Und es ist uns schon wichtig, weil viele sagen, es ist mir völlig egal. Love it or hate it. Und es ist mir egal. Ich glaube immer, das ist so ein bisschen dahergeredet.
Aber vielleicht sind die Voraussetzungen, wie man das erreicht, das hat sich verändert. Also, dass man ohne Rücksicht auf Verluste, dass man also auch wirklich das zu schätzen weiß, dass die Leute einen wirklich so lieben, wie man ist. Dass man sich wirklich zeigt, ist eine Voraussetzung. Und das war vielleicht früher anders. Man hat vielleicht sich noch gar nicht so richtig zeigen können oder sich versteckt manchmal hinter bestimmten Dingen, die man anprobiert hat. Vielleicht wusste ich auch noch gar nicht wirklich, wer ich bin. Und das fühlt sich dann eben doch schon anders an, wirklich erkannt zu werden. Wieder kommen wir zu dem Punkt, der mir heute so wichtig ist. Und da ist es vielleicht, wiegt es doppelt so viel, wenn man einen findet, der einen so mag, wie man ist, als dass es so viele sind und dann hat man aber so viele Kompromisse dabei gemacht. Verstehst du, was ich damit meine?
Ich verstehe das total, was du meinst. Aber
wichtig ist es mir dennoch natürlich, weil es ist das Schönste, sich mit jemandem verbunden zu fühlen. Das ist ja für mich sogar auch der Grund, warum ich gerne singe. Früher, als ich Kind, habe ich gesungen und das war wie so eine Art Meditation, so eine Ankopplung ans Universum. Ich habe es gespürt. Ich war nicht allein und das war so eine Verbundenheit.
Nee, das kann ich, also allein als ich das Album jetzt gehört habe, und ich bin ja jetzt auch schon seit Jahren, liebe ich deine Arbeit und habe so viele Songs von dir tief im Herzen. Das ist was ganz Einzigartiges. Und wenn man dann diese Songs das erste Mal hört und das trifft einen gleich sofort, das ist so toll. Natürlich gibt es ja auch Songs, diesen Grower, ne, die man dann irgendwie die Schönheit erst mit einem mehrfachen Hören so erfährt. Aber ich finde, in diesem Fall ist das fast überall einfach schon sofort mitten ins Herz. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel dir Komplimente machen, sonst heißt nachher, ich bin hier dein PR-Agent. Und nein. Aber es ist wirklich ein tolles Album, kann ich nicht anders sagen. Ab wann konntest du denn deine Jugend ganz bewusst genießen? Weil du hast ja relativ früh den Durchbruch gehabt. Wir reden jetzt nicht über Teenagerzeit, da hast du ja schon gesagt, das war schwer. Du standst dir selbst im Weg, wie ehrlich gesagt 99% aller Teenager. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Teenager, die cool sind und alles ganz easy nehmen. Bist du da fein, sagst du doch? Also meine Jugend ist ja auch noch die 20er. Das war schon toll oder bist du da auch ein bisschen ambivalent vom Gefühl und sagst, das hätte doch irgendwie auch anders verlaufen können und ich hätte es noch viel mehr genießen können, diese Jahre.
Ich glaube, ich hatte irgendwie keine andere Wahl. Das, so wie es gelaufen ist, ist es dann doch bei all dem, was passiert ist, muss es irgendwie doch richtig gewesen sein. Ich hadere nicht damit, vielleicht manchmal, dass ich mir zu viele Sorgen gemacht habe. Aber das gehörte auch dazu, denn ich musste früh auf mich aufpassen. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen. Ich habe noch mein Fachabi gemacht und dann musste ich einfach schauen, wo ich bleibe. Ich hatte diesen einen Weg. Nicht ganz einen Weg, aber ich wusste, dass ich etwas Kreatives machen muss, weil woanders hätte ich nicht so gut reingepasst. Das habe ich schon gemerkt durch so kleine Jobs. Und ich musste da was für tun. Ich musste selbst für mich sorgen. Und deshalb habe ich auch gearbeitet und war sehr fleißig und habe Demos aufgenommen und wollte dazu lernen, wollte meine Stimme als Instrument ausbilden im Studio. Und das war in erster Linie das Allerwichtigste für mich. Und dieser Fokus, dass ich den da hatte und nicht schon mit 25 darüber nachgedacht, mit meinem Freund zusammenzuziehen. Und das war für mich dann doch dann wichtig,
ja,
um die Künstlerin zu werden, die mir heute den Rücken stärkt. Also ich glaube, ich bin jemand, der nicht so viel Selbstwertgefühl mitbekommen hat. Und ich muss dafür sorgen, dass ich mich selbst lieb habe. Und ich würde sagen, alle reden immer von Selbstliebe, aber ich habe was Schöneres gelesen. Selbstfreundschaft ist eigentlich noch viel gesünder. Ja?
Das ist absolut, finde ich, ein schönes Wort.
Die Selbstfreundschaft, die muss ich mit mir immer wieder führen. Ja? Mich neu anfreunden.
Ein weiterer Song heißt »Wenn ich groß bin«. Und da singst du, wenn ich groß bin, werde ich Kind, Ärztin, Mutter und Gefährtin. Du wolltest Künstlerin werden ab einer gewissen Zeit, aber dann kommt das doch gut genug. Stellst du dir dieses gut genug auch mit 45 immer mal wieder oder bist du über diesen Punkt hinaus? Weil ich glaube, das ist ja tatsächlich eine Reise. Man lernt mit jedem Album auch mehr an das eigene Talent zu glauben und hinterfragt das nicht mehr so. Man weiß einfach, was man kann und was man gut transportiert. Aber kommt diese Frage, bin ich gut genug, immer mal wieder in deinem Kopf aufgeploppt?
Ich glaube, ein Künstler, der nicht zweifelt und ein Mensch, der nicht zweifelt, der kann nicht weiterkommen. Es ist, ja, man soll es nicht übertreiben, aber die Überprüfung von dem, was man da macht, ist sehr, sehr wichtig. Gerhard Richter sagt, dass er, wenn er etwas erschafft, muss es 2-3 Monate warten und dann kommt es wieder in den Fokus und er entscheidet, ob das Müll ist oder ob es weitergeht. Und das kann man in dem Moment der Euphorie, der Entstehungseuphorie noch nicht so richtig sehen. Und deshalb ist diese Überprüfung sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es heißt ja nicht, dass man sich selbst komplett in Frage stellt. Ne? Aber das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn ich heute überlege, was aus mir geworden ist, wenn das kleine Ich da, damals die junge Annette, jetzt auf mich schauen würde, auf 45-jährige Frau, dann hoffe ich, habe so eine Vermutung, dass ich sehr, sehr stolz auf mich wäre und dass ich wirklich grundsätzlich tatsächlich nicht alles, aber ein paar wesentliche Punkte geschafft habe, nämlich ich kann immer noch Kind sein.
Und das ist was ganz Tolles, finde ich, also weil das verlernen wir leider und ich glaube so dieses Kindliche und da sind wir wieder beim Thema Euphorie, Begeisterungsfähigkeit, wie oft lachen Kinder, wie euphorisch sind Kinder, Teenager sind es ja auch, aber Kinder haben das ja auch so in sich und das ist was ganz Tolles und ich finde, man muss ja nicht albern, also doch, man soll auch albern sein, aber es ist weißt du, ja, aber man muss doch auch lernen, dann erwachsen zu sein, ja, natürlich muss man das in manchen Momenten, aber dafür kann man doch auch in anderen Momenten mal wieder Kind sein, das ist doch was Tolles.
Absolut. Ich meine, die Dinge, die in meinem Leben vielleicht irgendwie, in Anführungsstrichen, schief gelaufen sind, haben eben auch genau damit zu tun. Also eine bedingungslose Liebe, wie ich es in dem Lied singe, bedingungslos verliebt sein, das ist ja etwas Kindliches. Nämlich, man liebt eigentlich nur seine Eltern bedingungslos. Eine erwachsene Liebe darf nicht bedingungslos sein. Sie kann, das darf alles. Ja. Aber das ist dann irgendwie auf eine Art sehr bedürftig und das funktioniert bei einigen Menschen, bei anderen nicht. Und bei mir hat es nie funktioniert. Also diese Abhängigkeit. Ne? Vielleicht liegt es an der Künstlerin, vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeit, dass ich das Wachstum brauche und auch die Freiheit. Aber in anderen Beziehungen, die sind so geprägt, dass sie diese Bedingungslose, die absolute Sicherheit brauchen, um sich wohlzufühlen. Die absolute Sicherheit ist für mich als Person nicht gut, weil die macht was Schlechtes mit mir.
Wobei das Gemeine ist ja, so eine absolute Sicherheit, die wünschen sich viele, aber die ist eben wirklich nicht da. Ja. Wir wissen ja, eins ist sicher, dass nichts sicher ist im Leben. Das ist eine Binsenweisheit, aber sie ist sehr, sehr wahr. Insofern
und weißt du
kann
was?
Man das nicht oft genug raussenden in die Welt.
Weißt du, was ich eigentlich wirklich gelernt habe in den mittleren Jahren, ist, dass ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Und dass wir alle nichts wissen. Und dass wir alle nicht wissen, was wirklich das Leben bedeutet, was die Liebe ist und was nach dem Tod wirklich passiert. Und das ist
die große Frage. Ja, aber auch diese große Frage Sinn des Lebens, warum sind wir hier, kann jeder seine eigene Antwort zu oder gar keine Antwort geben. Einige können dir da was zu sagen, andere sind einfach stumm und überlegen und ihnen fällt irgendwie nichts ein, weil sie sagen, ja, das ist einfach die universelle Frage, der Sinn des Lebens.
Und da kommt der Glaube ins Spiel, ne? Total, der Glaube an die Liebe und der Glaube auch, jeder hat seine eigenen Antworten. Ich glaube, mit dem Glauben an die Liebe und mit dem Glauben an sich, damit, das ist eigentlich die Kernaussage dieses Albums. Das, wenn ich es runterkürzen müsste auf ein paar Worte, dann würde ich sagen, dieses Album befasst sich mit der Liebe und dem Glauben.
Du bist ja, wissen alle, du bist ohne Vater aufgewachsen, dann hat ja natürlich deine Mama eine doch sehr wichtige Rolle gespielt. Kannst du mal zusammenfassen, wie die dich geprägt hat? Du bist früh ausgezogen, aber gerade wenn man mit einem Elternteil nur aufwächst, ist es ja weitaus prägender, als wenn man zwei Elternteile hat. Wobei, jetzt würden einige sagen, ist ja Quatsch, wie viele Familienmodelle sind so, dass der Vater eigentlich auch gar nicht stattfindet, der ist ständig auf Geschäftsreise und ist nur am Wochenende mal da. Aber anderes Thema, du hast halt, deine Mama war die große Bezugsperson.
Absolut. Meine Großeltern, muss ich noch dazu sagen, Großvater und Großmutter. Aber meine Mutter ist natürlich die erste weibliche große Hauptperson gewesen und auch das Vorbild. Sie hat mir beigebracht, wie ich liebe und was Liebe ist und hat mich natürlich mehr geprägt, als man das manchmal selbst sieht. Und sie ist ganz anders als ich. Sie ist sehr ordentlich und sehr strukturiert. Und
du bist nicht ordentlich. Annette Lusianne ist ein kleiner Chaosvogel.
Ja, ich kann das auch sehr. Ich kann sehr gut aufräumen. Okay. Einmal im Monat halt. Ne? So.
Ja. Super.
Und ich habe andere Bedürfnisse. Ja, aber und dass sie berufstätig war und sehr, sehr früh wieder angefangen hat zu arbeiten, was gar nicht wirklich ihre Entscheidung war, sondern es war im Osten damals, das wusste ich auch lange nicht, dass man quasi schon fast gezwungen wurde, als Frau dann wieder sehr schnell berufstätig zu werden. Ich bin mit eigentlich 3-4 Monaten schon in die Kinderkrippe gekommen, was finde ich doch sehr, sehr früh
ist. Das stimmt, ja.
Und ich bin da für 8 bis 10 Stunden auch gewesen und das hat sicherlich auch was mit mir gemacht. Aber dass die sich so durchgekämpft hat und dass sie ihr Bestes versucht hat, das hat mich auch stark gemacht. Das war ein gutes Vorbild.
Irgendwie eine Prägung, irgendwas, was sie dir mitgegeben hat an Werten oder wie sie das Leben sieht. Hast du da irgendwas? Weil das ist ja, du kannst dem ja gar nicht dich entziehen. Als junger Mensch möchtest du es eigentlich gar nicht. Du willst eigentlich eher dagegen sein und sagen, ach, was die Mama sagt, das ist eigentlich mir nicht so wichtig. Ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen. Aber wenn du jetzt mit 45 zurückblickst, hast du irgendwas, wo du sagst, das war eigentlich schon auch ein guter Ratschlag von meiner Mama oder da hat sie mir tatsächlich gute Werte mitgegeben oder ist das schwer jetzt zu
beantworten? Doch, ich würde meinen, weil das tatsächlich in fast schon eine vererbte Geschichte ist, die meine Großmutter sehr spät gelernt hat, meine Mutter ein bisschen früher und ich jetzt doch auch noch ein bisschen früher. Und zwar die Tatsache, dass man genug für sich selbst tun sollte.
Was du ja schon gesagt hast, du brauchst die Zeit für dich. Und sei es ein Spaziergang mit Musik und du willst nur dich um dich haben.
Ja, dass man darauf achten sollte, damit man glücklich wird und damit man zu der Person wird, die man ist. Und das hat sie mir schon häufig gesagt, denk nicht so viel an andere, kümmere dich um dich selbst.
Schön, schön.
Und das nimmt man erstmal nicht so an, weil man denkt, ach, die Mama, die will dann eh immer das Beste für einen, aber sie hatte ein bisschen recht und es ist schon sehr, sehr wichtig.
In welchen Momenten wärst du gern nochmal 20 oder 25? Du singst ja auf Baby Blue, nein, ich möchte nicht nochmal 20 sein. Und ich glaube, 20 würde ich persönlich auch nicht mehr sein wollen. Ich habe so ein warmes Gefühl zu den Endzwanzigern und dann so die 30er. Das sind schon tolle Zeiten gewesen. Die 40er waren auch toll, ne? Aber es ist eigentlich jedes Jahrzehnt hat seinen Charme. Abgesehen vom körperlichen Älterwerden, das ist ein Pain in the Ass. Aber was für Momente sind das, wo du sagst, ach, das wäre doch jetzt toll. Jetzt würde ich gerne nochmal irgendwie auch die Kraft haben, mal 7 Stunden die Nacht durchzufeiern und am nächsten Morgen kann ich wieder jung Morgen aufstehen und bin fit.
Ja, und das unbedingt. Aber mir fast mehr noch, weil das mache ich dann und dann trotzdem nochmal, egal ob es weh tut. Aber ich muss schon sagen,
einfach mal.
Die Erholungszeit, die verlängert sich aber schon wirklich.
Das Sauerstoffzelt wird länger dann aufgesucht nach einer Partynacht.
Es ist eigentlich eher die Tatsache, dass das Leben schon so verbaut ist, so aufgebaut ist. So. Ja. Und dass man nicht mehr so einfach mal ein Jahr einfach ins Ausland gehen kann und einfach so spontan sein kann und alle Zelte abbrechen. Und
weil man sich so viel aufgebaut hat, auch Positives. Ja,
Positives auch,
es ist teilweise halt Gepäck. Das Leben ist leichter mit leichtem Gepäck, hat, glaube ich, Juli mal gesungen oder war Silbermond, ich bin nicht ganz sicher, aber war was Wahres dran. Aber es ist ja teilweise auch Gepäck, was wir lieben. Wir lieben ja auch unsere Dinge und unser Zuhause. Und natürlich ist es befreiend, sich von ganz viel Ballast zu befreien, aber es ist
gerade
zu lösen.
Aber es ist halt, also da kommen wir halt wieder, ich hätte, glaube ich, wirklich gerne noch mal länger in einem anderen Land gelebt. Mhm. Aber und jetzt, wo ich eine Tochter habe, das würde ich meiner Tochter auch nicht antun, ständig irgendwie umzuziehen oder diesmal auszuprobieren, das geht halt einfach nicht mehr. Wir haben uns hier dieses Leben aufgebaut und das ist manchmal, dass ich denke manchmal, ach, verdammt, hättest du das mal mit 29 gemacht, ein Jahr nach New York oder dann wäre das einfacher gewesen. Aber
ja, und was mir immer, also es ist halt tatsächlich so, auch da werden Leute widersprechen und sagen, man kann doch noch mit 70 ein Studium anfangen, aber man ist natürlich nicht mehr so beweglich und für einige Dinge ist es dann tatsächlich zu spät, ist hart, aber ich finde schon, dass es so ist. Einige Dinge gehen halt tatsächlich nicht mehr, wenn du 50, wenn du 60 bist, also du bist ja noch in einem, ne? Die 40er sind ja sowieso das neue 30 und so, go for it, Annette, aber das ist das, was mir so auffällt. Also natürlich kannst, wir haben jetzt darüber nachgedacht, alle Zelte abzubrechen und irgendwo unseren Hauptsitz woanders.
Tatsächlich,
ja, bei Florida, aber ist auch ambivalent. Florida hat auch seine Schattenseiten und die Amerikaner muss man auch nicht unbedingt lieben, aber ich sag nur, ne, wenn du in Hamburg im Winter bist, dann
es aber allerdings, wirklich. Ich würde ja sagen, go for it.
Ja, go for it. Wir gucken jetzt. Wir haben das Problem, das ist in Anführungsstrichen Problem. Wir haben schon über die Mutter gesprochen. Unsere Mütter sind ein sehr wichtiger Faktor. Mein Vater lebt auch noch, aber das ist ein anderes Kapitel. Zu ihm habe ich ein etwas angespanntes Verhältnis. Ja. Klar ist das auch Thema, solange er noch lebt. Aber dann ist es halt schwer, alle Zelte abzubrechen. Und ne, also Freunde kann man immer irgendwie treffen. Aber die betagten Mütter, anderes Thema.
Ja, natürlich. Die würden sehr leiden, das kann ich mir gut vorstellen.
Kurzer Bogen zu deinem zu dem Album Kleine große Liebe, das war nicht das letzte, das war von 2019.
Das letzte Studioalbum eigentlich.
Ja,
so
das letzte
wirklich,
Studioalbum, genau, vor Baby Blue. Da fand ich auch ganz wunderschön den Song Das zweite erste Mal oder zweites erstes Mal. In dem heißt es in einer Zeile, der Himmel spielt Farbsymphonien, aber keiner von uns sieht mehr hin. Wiederholt werden Wunder normal, schenk mir ein zweites, erstes Mal. Ich kriege jetzt mal eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Hat sich seit der Geburt deine Tochter deinen Blick auf die alltäglichen Wunder wieder so ein bisschen verschärft? Weil das ist ja genau das Thema. Das war ja auch sozusagen die Nacheuphorie nach der Geburt deiner Tochter, ist das Album entstanden. Ja. Da kam ja wahrscheinlich auch dieser Impuls, dass wir uns an die Wunder des Lebens, der Welt gewöhnen. Ich sage nur Florida, die Sonnenuntergänge auf Key West, das ist ein Wunder. Also wenn du da bist, denkst du, wie schön, ne?
Und,
aber wie hast du das geschafft, das wieder zu schärfen?
Naja, das Leben mit einem Kind ist ganz anders. Der Rhythmus ist ganz anders. Schon alleine, wenn man eine Straße entlang geht, braucht man so viel länger, als wenn man da allein lang läuft. Hier an jedem Stein, an jedem Blümchen wird angehalten und das
alles
erst
ist ein
mal
Wunder.
Betrachtet. Ja. Alles, jeder Stein, jedes Holzstückchen wird erstmal, das wird ganz genau untersucht. Und das ist natürlich, da kriegt man so mit. Man selbst schaut dann auch ganz anders hin. Und dann ist es natürlich fantastisch. Mir sind so viele Dinge abhanden gekommen und gar nicht mehr aufgefallen sind, die ich mit meinem Kind zusammen jetzt wieder wahrnehme. Einfach Tagesabläufe, die blauen Stunden, morgens und abends. Und
oder auch ein Schmetterling, wie es auch in deinem Song auch ein Thema ist. Das ist einfach dieses Wunder, was man sieht, aber gar nicht mehr wahrnimmt. Niemand schaut mehr hin. Und wir drehen uns um und sagen, oh jo.
Das ist
normal.
Also ein echtes Geschenk. Ja. Und gerade ist man dann ja in der Zeit auch, dass man sich so sehnt nach diesen zweiten ersten Malen. Dass man irgendwas noch das allererste Mal machen will und so. Und das, da gibt es noch eine ganze Menge. Man denkt, es gibt gar nicht mehr so viel. Doch. Es gibt so viel auf dieser Welt, was man zum ersten Mal tun kann.
Ich muss noch einmal auf das Thema Älterwerden zurückkommen, liebe Annette. Das ist ja der Opening-Song und ich finde es auch sehr spannend, so diese Sektion als Mensch im öffentlichen Interesse, als Star, als Künstlerin, die im Rampenlicht steht. Ist es da eine größere Herausforderung, älter zu werden? Jetzt muss ich dir nochmal ein Kompliment machen. Ich finde, du hast, glaube ich, von der Genetik da sehr viel Glück gehabt. Du hast immer noch was sehr Frisches, Jugendliches. Also du alterst fast gar nicht. Wir auch jetzt, und das hat nichts mit dem Licht zu tun. Es ist wirklich so.
Das kann's
Nimm das Kompliment bitte an. Also da hast du wirklich Glück gehabt, aber kannst du es verstehen, dass es eben tatsächlich, gerade wenn es jetzt um so Superstars geht, ich möchte dann auch noch zu Madonna die Brücke bauen, weil ich finde Madonna weiterhin toll, aber sie wird ja sehr, sehr angefallen. Das heißt, die ist einfach peinlich, unerträglich, was die mit sich macht und dieses Umoperieren. Und klar, ja, kann man auch drüber streiten, aber erstmal die Frage, siehst du das auch so? Ist es schon eine größere Herausforderung als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, älter zu werden, weil du halt unter dem Mikroskop stehst?
Ja, das ist natürlich. Es gibt einen Ageism in der Popkultur, in der Popmusik ganz besonders, weil die Popmusik gehört der Jugend. Ja, du kannst da nicht mehr hinterherlaufen. Also wenn du das machst, ist es ja peinlich, dass man noch so klingen will wie Billie Eilish oder... Ja. Aber dann, deshalb habe ich auch immer zeitlose Musik angestrebt. Und Gott sei Dank kann ich als Chansonsängerin ja älter werden. Und gerade im Alter ist man ja auch in der Lage, noch ganz andere Themen zu tragen. Das ist ja sehr spannend. Also es ist ein sehr dankbares Genre, das ich mir ausgesucht habe und die Nische. Allerdings ist es auch so, und ich bin auch sehr dankbar, dass sich mittlerweile auch der Tonfall in den Medien, vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera so ein bisschen verändert. Blöde Kommentare gibt es immer noch, aber Leute schämen sich heute ein bisschen mehr dafür, dass sie dann einfach sagen, die ist aber ganz schön pummelig. Oder also es wird quasi, es wird gerade einem so ein bisschen das leichter gemacht, älter werden zu dürfen. Und ich zumal, das sage ich dir aus, das Einzige, womit ich immer zu kämpfen habe, sind die Kilos. Und ich finde es gerade total schön, dass ich weiß, da sitzt kein Plattenfirmenboss und so früh. Es war vor 20 Jahren noch so, dass da mir ein Mann gesagt hat, ich solle noch mal ein paar Kilos abnehmen. Und das wird einem heute nicht mehr so passieren, weil da, Gott sei Dank, ist eine Menge getan dafür.
Also würdest du sagen, das ist die, dann auch, ja, auch die Frucht dieser Diversity-Bewegung und da, ja, ist ja so viel. Ne? Also ich finde, mit Vogue und Cancel Culture habe ich persönlich manchmal Probleme. Das ist mir dann etwas zu heftig, ja, gerade wenn es um Kunst geht und künstlerische, ja, Freiheit. Aber so diese Diversity und dass wir einfach die Vielfalt der Menschen und Body Positivity etc. Und Lizzo ist jetzt ein Superstar geworden. Ja. Und also per se muss ich das jetzt ja nicht, jeder muss es nicht toll finden. Aber man sieht, es gibt so viele Facetten und es gibt Körperformen, ja, und man kann auch als wirklich doch... Ja, kann man sagen, als dicke Frau auf der Bühne sexy sich geben und eine Show abziehen und vor 10.000 Leuten da performen. Das ist heute möglich. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Ne?
Muss man ja sagen. Vor allen Dingen ist auch, wenn man das, ja, wenn das aus welchen Gründen noch immer man gerade mehr Kilos auf den Rippen hat, dass man nicht denkt, oh Gott, nee, dann kann ich nicht auf die Bühne. Solche Gedanken, die hatte, ja, man früher noch. Ja, ja. Das geht nicht und so. Dass dieser Druck und dass es eben doch geht und meine Güte. Und ich gebe aber auch an dieser Stelle zu, ich fühle mich auch ein bisschen wohler, wenn ich einfach mich wohler in meiner Haut, weil das ist mein persönliches und ich darf mich auch schlecht für meine Speckröllchen fühlen. Also das Recht habe ich
ja
noch.
Du, ne? Das ist ja aber auch irgendwie immer tagesformabhängig, ja, oder? Also es, ja, gibt da auch Tage, wo man sich selber einfach mag und man findet alles toll und dann manchmal hat man irgendwie perfekte Figur, ja, und findet sich trotzdem blöd, weil die Seele einfach nicht glücklich, ja, ist und das, ja, kommt ja alles zusammen.
Ich brauchte das halt einfach in diesem Winter. Ich merkte, das ist einfach so, das ist ja mein eigenes Ding auch. So, also wenn ich jetzt wieder so, guck, 3 Wochen vor der Veröffentlichung, okay, an das Fitnessstudio.
Der Personal Trainer, bitte sofort kommen.
Es
steht dir super.
Ja, also, ist noch sehr,
ich finde auch nicht, dass du jetzt, ja, naja, man ist ja immer selber sehr kritisch mit sich. Insofern ganz
für
entspannt.
Für die Falten ist es auch gar nicht so schlecht, ne? Ein bisschen gepolstert zu sein.
Wie siehst du denn diese ganze Diskussion? Weil natürlich kann ich auch verstehen, Madonna hat sich immer wieder neu erfunden. Sie hatte Ray of Light, da war sie einfach eine reife Frau, Anfang 40.
Ikone.
Hat sich einfach gut verändert und viele sagen jetzt, sie finden das so schade, dass Madonna jetzt so ein bisschen eine schlechte Cher ist, weil Cher ist irgendwie operiert und trotzdem cool dabei. Madonna wirkt so verzweifelt. Das sage ich, wie gesagt, als Fan. Also ich bin da sehr ambivalent. Einerseits finde ich es eben toll, die 40 Jahre Karriere. Andererseits verstehe ich auch, dass sie ordentlich auf die Mütze kriegt. Aber wie siehst du das? Ist es?
Ich weiß, was der Unterschied eigentlich wirklich,
ja,
ist.
Ja, weil dieses aber auch so stilvolles, würdevolles Erdbeeren. Was ist denn das? Weil Madonna, dann müsste sie halt sich komplett neu erfinden und sagen, es ist jetzt cool, wirklich Falten zu haben und einfach natürlich zu altern. Weil was ist immer die Frage, was ist denn das?
Ja, ne? Also, meiner Meinung nach ist es eigentlich gar nicht, dass sie irgendwie jetzt gruselig aussieht.
Wie, genau, oder, wie so ein Alien manchmal.
Falsch,
genau.
Oder dass irgendwas schlecht gemacht ist. Ich glaube, das größere Problem ist, dass man das Gefühl hat, im Gegensatz noch zu früher und vielleicht auch sogar zu Cher, dass Madonna nicht die richtigen Leute um sich herum schart.
Mein
die
Reden,
sie
falsches
nicht nur
falsch
berät, sondern die ihr Input geben, die ihr wirklich, die sie inspirieren. Und da habe ich eher das Gefühl, dass sie früher einfach noch so jemand war, der wirklich am Nabel der Zeit, am Puls der Zeit, mit Vogue, mit diesem
mit dem Voguing, dieser Street Culture,
absolut,
ne, der Gay-Szene
und da fehlt es nur noch jüngere Leute, die vielleicht hofieren oder so. Ich könnte
und die immer
vorstellen,
sagen, Göttin, du bist wunderbar, es ist alles wunderbar. Und das
lass
ist
sie doch
toll.
Aussehen, wie sie will, weißt du, kann sich sonst was machen. Nein, aber wenn man den Mund aufmacht und etwas sagt, dann, und daran merkt man das. Ich glaube, das ist die Uncoolness. Oder das ist irgendwie ein Mangel, der da bei ihr vielleicht bestehen könnte. Das merke ich so auch in den Videos oder in den Dokus, wo da diese Leute um sie herum, das ist halt irgendwie, das sind halt vielleicht zu wenig Künstler oder zu wenig einfach Input.
Ja. Ne? Ich meine, Entschuldigung ist immer, das ist natürlich für sie, du hast es schon auf den Punkt gebracht, Pop ist für die Jugend und das ist eh ein Wunder, dass sie so viele Jahrzehnte sich gehalten hat. Also ich meine, sie war ja noch mit Hang Up, da war sie noch irgendwie immer eine Göttin, obwohl sie auch schon Mitte 40 war. Aber sie ist natürlich, es ist ein Anachronismus und die ganzen Popgrößen sind tot. Prince, Whitney Houston, George Michael, diese ganzen Ikonen leben nicht mehr und es ist traurig, weil das ist ein großer Verlust auch von der Musikszene gewesen. Ja. Aber die können ja eigentlich, also im Grunde ist es dann ja auch wieder, na, es ist gemein, aber es ist ein Segen, weil es ist so hart. Entweder musst du dich komplett zurückziehen, auf eine einsame Insel gehen oder du bist Cher. Also Cher, die kann ja machen, was sie will. Ich glaube, die kann auch noch mit 90 irgendwie das Showgirl geben. Das verzeiht ihr jeder. Aber es ist, glaube ich, ungerecht, oder? Also, dass man als Popstar an so einen Weltstar dann so lange sich hält und nicht stirbt, dann musst du dich halt entscheiden. Was machst du, oder? Siehst du das?
Eine Karriere über 40, 50 Jahre zu führen. Also mittlerweile habe ich das Gefühl so, wenn du dich 10 Jahre hältst, wie als Rihanna, oder ne? Also das ist schon eine Dekade, ist schon viel in der Popmusik. Und dann wird es abgelöst von den jüngeren, neueren, anderen Ikonen. Aber ich habe das bisher bemerkt, also bei so einem Bob Dylan, dass man, dass es eigentlich Wiederholung das Problem ist, sich einmal wirklich neu zu erfinden und etwas Großes zu schaffen und das zweimal zu schaffen. Das, also ich das habe schon, sehr, sehr wenig Beispiele für Künstler, die das geschafft haben. Und wenn ich zum Beispiel als Beispiel immer David Bowie heranziehe, was der gemacht hat nach seinem großen kommerziellen Erfolg, der ist eigentlich in seinen späteren Platten, hat er eigentlich nur noch Arty-Kunstplatten gemacht. Und er hat versucht, seine Persönlichkeit, sein Künstlerdasein zu nutzen, um aber nicht in die Wiederholung zu gehen, sondern um etwas Neues zu kreieren. Er hat wundervolle Interviews geführt. Er war wirklich, wie nennt man das, das ging davon Grand Dame.
Die männliche Diva, Grand Monsieur, ich weiß nicht, aber so.
Ja, und er hat, er war, und ich finde, das hat das mit so viel Würde und Stil gemacht und dass das nicht, und das das war für mich einleuchtend und authentisch auch, als hätte er dann irgendwie jetzt noch, und dann kann es durchaus auch passieren, dass sowas auch mal wieder ein Hit wird. Ja. Aber man kann es nicht erzwingen.
Nee, das stimmt. Wobei, da merkst du jetzt auch, oder merken alle, die zuhören, ich bin Fan von Madonna. Also ihr wird manchmal Unrecht getan. Ich bin bei dir. Sie sah jetzt zuletzt gruselig aus. Nicht umsonst hat sie jetzt ihr gesamtes Instagram-Account gelöscht. Das sind nur noch jetzt 4 neue. Also
sie
das haben wohl
großartig.
Bei Madame X war das ihr jüngste Album und das hatte tolle Songs. Das ist nur total untergegangen, weil da hatte sie auch Fado-Elemente, sie hatte dann auch so ein bisschen folkloristische Sachen, das war auch mal ein neuer Schritt, aber es haben sich alle nur darauf gestützt, oh, jetzt ist die ja schon fast 60 und was will denn die alte Schrulle noch und wieder dieser Ageism, der natürlich gerade bei so Superstars, viele Leute lieben es ja am Sockel zu sehen und zu sagen, oh, die Olle ist ja immer noch da, jetzt müssen wir den mal richtig, und das ist halt schwer, glaube ich, und da möchte ich auch nicht in ihrer Haut stecken.
Dieser
ist,
Auftritt, ne? Bei dem
der war natürlich auch ein Drama.
Ja,
ne?
Aber so schlimm war
nee,
auch
klar,
nicht, ne?
Es war aber natürlich dummes Timing, gerade vor 200 Millionen dann so schief zu singen und egal. Aber,
und dabei jetzt mal ganz Hand aufs Herz, ne? Schief zu singen. Also warum haben sie der Frau dann nicht ein Autotune gegeben? Heute singen alle jungen Künstler und KünstlerInnen live mit Autotune. Ich meine, guck mal, diese ganzen neuen Popsongs, das ist, meinst du, dass da jemand, also jetzt mal.
Ja, es wird ganz viel gemauschelt, ne? Aber anyway.
Das gehört sogar als Stilmittel dazu, ne? Diese Autotune-Songs. Also gerade die ganz neuen, auch in Deutschland, das ist ein Stilmittel. Und warum haben sie dann kein Autotune eingebaut? Das verstehe ich.
Aber da hat sie dann auch selbst Schuld gehabt. Ja. Das war einfach, wie du schon gesagt hast, sie hat das falsche Team und falsche Berater. Wir gucken mal, jetzt kommt sie ja nochmal auf Welttournee und vielleicht bin ich auch dabei.
Ich finde es toll, dass jemand so lange dranbleibt. Ja, also auch selbst bei, auch so in so schlechten Phasen und in solche Sachen durchzumachen. Ja. Ich meine, in der Öffentlichkeit zu stehen, ist nicht einfach.
Es
auch
ist
wenn
stark,
man sehr viele
mentale Stärke muss sie auf jeden Fall haben. Ja. Vieles heißt, das ist eine Bitch. Ja, aber wenn man jetzt durchlässig ohne Ende wäre, dann hätte sie sich schon längst umgebracht bei dem, was alles auf sie. Aber wir wollen jetzt kein Madonna-Special machen. Es ist jetzt ein harter Cut, weil es wieder nochmal ein sehr ernstes Thema wird, lieber Annette. Nämlich in dem Song auf Baby Blue, wenn ich einmal sterben sollte, näherst du dich dem großen Tabuthema. Wobei das auch durch die ganze Diversity-Diskussion, auch dieses Thema, glaube ich, bricht so ein bisschen auf. Die Menschen trauen sich auch mal darüber zu reden. reden. Wobei, widersprich mir gerne. Also ich finde, das wird ein bisschen entspannter. Aber du singst darüber und denkst du, auch wenn du mit 45 immer noch im Verhältnis jung bist, ab und zu auch mal über die eigene Endlichkeit nach und über die Fragilität des Lebens, noch mehr als es eben noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Ich glaube, das ist einfach kein Thema. Da wird man, das, warum soll man über das Sterben nachdenken? Man ist unsterblich als 20, 30-Jähriger.
Ich habe als Kind und auch noch als junge Erwachsene immer das Gefühl hatte, nein, also das funktioniert eigentlich gar nicht. Also fast schon absurd. Ist so, als wenn ich mich vom Hochhaus stürzen würde, das gäbe einen Aufprall, ja, aber so sterben, nein. Das war unmöglich für mich, wirklich, das ist ganz naiv. Und aber ich habe mich in den letzten Jahren stark damit befasst, das zu trennen. Mein Ich, meine Seele und mein Körper. Ne? Und ich merke schon auch, ich sitze da halt in dem Ferrari, so stelle ich mir meinen Körper mal vor.
Und, schön, finde ich toll.
Muss einfach lernen, den zu fahren. Ne? Ja, ja. Und ich, da ich ja keinen Führerschein habe und immer alles so einfach so gemacht habe, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mir doch noch meinen Führerschein zulege, um diesen Ferrari zu fahren. Und da bin ich gerade dabei. Um einfach ihn nicht ständig in den Straßengraben zu fahren und ihm Sachen zuzumuten, dass der Motor und der Tank ständig leer ist und dass man dann gar nicht mehr aufstehen kann. Ne? Ja, so, sehr, das sind die Umstellungen.
Ja, schönes Bild. Aber so dieses diffuse Gefühl, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass man natürlich im gewissen Alter merkt, ja, wie viele Jahre bleiben mir noch? Also, dass die Lebenszeit tatsächlich ja verstreicht, weil das ist ja auch das Schreckliche am Älterwerden, dass jedes Jahr gefühlt dann doch schneller vergeht. Und man immer denkt, oh mein Gott, wieso ist jetzt schon wieder Januar? Wieso? Es war doch gerade erst Anfang 2022, jetzt haben wir schon wieder ein Jahr später. Wie gehst du damit um? Ist das als junge Mutter leichter, weil einfach auch so ein Kind einem ganz andere Energien gibt und auch einen anderen Blick aufs Leben? Oder ist das bei dir auch manchmal dieses Grummeln in der Magengrube?
Es ist sogar schwerer geworden zu sterben. Also ich habe heute ein größeres Problem damit, sterben zu müssen, weil ich Mutter bin. Ich mir vorstelle, irgendwie in den nächsten 10 Jahren werde ich krank und sie ist noch viel zu jung und verliert ihre Mama. Das ist
das macht einem alleine Angst,
nicht
ne?
wegen mir selbst, sondern wegen Emilou ein riesiges Problem. Das bricht mir fast das Herz. Deshalb muss ich nicht mal meiner selbst wegen, sondern für meine Tochter viel vernünftiger mit mir umgehen. Mhm. Und das lerne ich gerade, weil das ging mir vorher nicht so. Ich war mir relativ egal, was auch nicht gut ist.
Aber das ist interessant, du warst dir relativ egal. Also du hast gesagt, das wird schon alles. Wie du schon sagst, als Junges, also ich kann jetzt auch vom Haus hier mich stürzen, das wird alles gut gehen.
Naja, das ist nein, natürlich ist so ein Bild, du weißt.
Ist
ne,
völlig
ja.
klar.
Aber
ja,
doch, ja,
symbolisch
ein bisschen.
Gemeint, ja.
Ich war nie ein Hypochonder und so. Ich meine, und ich habe mit wenig Schlaf, dies und
ja,
das.
Du hast
und
auch gerne Gast, das hast du ja auch schon mir auch mal erzählt im Interview. Nicht beim Podcast, aber dass du es auch einfach, du liebst es auch mal Party zu machen und auch mal ein bisschen, dann auch mal ein bisschen zu viel zu trinken, was ich auch liebe. Es ist toll, mal so ein bisschen Kontrollverlust ist ein anderes Thema, aber dass man so diesen Flow hat und man ist irgendwie angeschickert und man kann alle umarmen und es ist ne, einfach, ich finde das auch toll.
Ja,
auch der, werden jetzt auch wahrscheinlich einige empört sein. Aufruf zum Alkoholismus.
Ja, selbst der Kontrollverlust ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Ja. Also weil auch so viel Kontrolle ja auch erforderlich ist und deshalb manchmal, wenn man so viel Kontrolle haben muss über sein Leben, auch als öffentliche Person, ist so ein Kontrollverlust eigentlich fast dann wieder reizvoller, den auch mal zu haben. Diese als Gegenpolen Entspannungsmoment. Was ja gefährlich ist, aber der Wunsch danach ist gar nicht so unsinnig. Der ist gekoppelt aneinander.
Eine Zeile aus dem Song, wenn ich einmal sterben sollte, geht: Ich habe keine Sorge vor Kummer, Krankheit, Schmerzen, keine Angst mehr vor Verlust. Meine Lieder, also nicht die Lieder, sondern meine Augenlider werden schwer, ich federleicht. Löse mich mehr und mehr. Das hört sich für mich wunderbar versöhnlich an. Ist Tod für dich auch vielleicht ein bisschen Frieden, Ruhe, losgelöst hat, abgesehen von der Angst, du möchtest nicht sterben, auch schon allein, weil du Mama bist, aber also nicht falsch verstehen die Frage, aber es gibt ja Menschen, die das so ganz von sich stoßen und ich höre das so raus, also wenn du dann irgendwann mal mit 80, 90 gehen musst oder vielleicht auch mit 100, dass du dann gerne mit diesem Gefühl dann auch da an dieses Thema angehen willst. Ne?
Ja.
Also wenn man merkt,
das
die Zeit
ich mir
ist
wünschen,
gekommen.
Als wäre das ein Zeitpunkt oder auch in dem Moment dann so Schmerzen haben werde, dass dieses Leben verlassen zu müssen. Ich würde es mir wünschen. Ich habe das ein einziges Mal anders erlebt und zwar bei meiner Großmutter, die auch schon älter war, 80, aber die in dem Moment nicht gut loslassen könnte. Das war ein richtiger Kampf. So, für all ihre Kinder und so. Das ist sehr schmerzvoll mit anzusehen, dass sie nicht gehen konnte.
Also heißt das, dass sie auch, sie wollte noch Dinge aufarbeiten.
Sie hatte noch ein paar Sachen zu sagen und sie musste auch noch ein paar Menschen sehen, die leider nicht gekommen sind. Und das ist dann der Grund und ich hoffe, dass ich gut dann loslassen kann, weil ich muss bei aller Liebe zum Leben auch sagen, dass das Leben auch manchmal Leid ist. Für mich ist es das schon. Mhm. Und das alleine ist auch ein schönes Gefühl, dann auch darauf zu vertrauen, dass das Leid dann auch zu Ende ist.
Wir hatten, ich glaube, im Vorgespräch über Peter Plate und Ulf Sommer gesprochen, mit denen ich ja gerade auch ein Interview aufgezeichnet habe. Die haben natürlich auch erzählt über ihre dunklen Zeiten, über Depressionen. Du hast, glaube ich, nie eine sehr starke Depression gehabt, aber würdest du es bestätigen, natürlich durch deine Durchlässigkeit, du hast einen Hang zur Melancholie, sind dann auch mal depressive Momente, depressive Phasen, die ich übrigens bei mir selber auch manchmal erlebe. Aber ich glaube, man muss das klar einordnen. Es gibt Menschen, die können auch mal depressive Gefühle haben. Andere sind wirklich krank, die brauchen dann ärztliche Hilfe, die brauchen Medikamente, die brauchen eine Therapie, weil sie sonst nicht mehr rauskommen aus dieser Spirale.
Ja.
Also wie ist es bei dir? Hast du auch mal so diese dunklen Momente?
Ja, ich habe auch eine Tendenz, auch depressiv sein zu können, natürlich. Ich kann mit dem Fahrstuhl auch sehr nach unten fahren, weil ich nämlich auch ganz doll nach oben fahren kann. Dieser Gegensatz, der beeinflusst sich. Und ich habe bemerkt, das weiß ich aber auch jetzt erst seit einiger Zeit, dass ich schon auch einen Hang zur manischen Depressiven habe. Also, aber das ist sehr natürlich. Das klingt erst einmal, oh Gott, manisch-depressiv. Das muss ja nicht immer so stark ausgeprägt sein.
Also bei mir, und das heißt Himmel hoch jaust und du hast einfach Momente, wo du die ganze Welt umarmen kannst und dann kommt der Absturz, dass man irgendwie total
Genau. Und das liegt aber auch ein bisschen an meiner Persönlichkeit und meiner Arbeit. Das heißt, wenn ich ein Album mache oder auf Tour gehe, dann sind das manische Phasen. Dann bin ich wirklich so drin, dann kann ich über meinen Körper auch mich hinwegsetzen und über mich hinauswachsen. Und früher ist das mit mir einige Male passiert, das meine ich mit dem Ferrari, ist man so leer und ausgepowert, dass man einfach sich so weit runterwirtschaftet oder so weit sich verausgabt, dass man dann auch keine Energie mehr hat. Und darauf passe ich heute sehr, sehr bewusst auf, dass mir das nicht passiert. Das kann ich mir eben auch als Mutter nicht erlauben. Ich muss aufstehen. Und ne, früher kannst du Arbeitsphasen haben, 3 Tage nicht schlafen. Ich habe, als ich meinen Kunstmappe angefertigt habe, wochenlang in meiner Wohnung und habe gemalt. Und na, so bin ich eigentlich nur rausgekommen, um kurz was zu essen zu kaufen.
Aber du brennst dann auch wirklich an allen
Enden.
Und du brennst.
Und das ist das Manische und das ist aber auch das, was mich ausmacht. Nur also ich muss das mittlerweile gut dosieren, damit es nicht in die eine oder die andere ganz so doll ausschlägt. Und das weiß ich und da bin ich dran. Und dann in solchen Momenten, wo man dann fertig ist und erschöpft oder nach Hause kommt von Natur, sich nicht alles in Frage stellt und nicht alles anzweifelt, weil das ist einfach was Chemisches, was Körperliches auch.
Was ist für dich, wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst, die größte Herausforderung des Lebens? Weil das Leben, haben wir schon gesagt, es ist nicht immer nur schön, es ist auch mal traurig, aber es hat wunderbare Ausschläge. Ich finde ja auch, dass die schlechten Zeiten einfach dazugehören, man wächst an ihnen. Aber was fordert dich, hat dich bisher am meisten herausgefordert?
Die größte Herausforderung für mich persönlich ist, so gut und so häufig wie möglich in der Gegenwart zu sein.
Und auch bewusst die Gegenwart zu leben, zu erleben, zu genießen.
Ich bin jemand, der viel über die Zukunft nachdenkt, in der Zukunft ist, in der Vergangenheit. Aber ich merke, die Mitte, ja, und die Gegenwart ist es, die viel mehr zählt, denn man hat kein zweites, es ist nicht keine Generalprobe hier.
Nein, man hat nicht das zweite Leben im Gepäck, obwohl es gibt da auch wieder, wir haben schon mal kurz über Religion, über Glauben gesprochen, dass natürlich es einige Millionen Menschen, Milliarden gibt, die glauben, sie werden wiedergeboren. Also nicht nur im katholischen Glauben, sondern auch im Hinduismus. Ne?
Könnte sein, würde ich nicht ausschließen.
Man weiß, aber man weiß es eben nicht.
Nee, weiß es nicht.
Es ist halt sicher, dass nicht sicher ist.
Wenn ich zum Beispiel manchmal so spirituelle Erlebnisse, wenn ich zum Beispiel Dudelsäcke höre, oder irgendwas mit England, Schottland, diese Gegend, die rührt mich auf so eine verrückte Art und Weise, dass ich denke, da war ich schon mal, wo ich noch nie da war.
Also diese Reinkarnationsmomente, ne, wo man denkt, das stimmt fast nicht. Oder man kennt sich in einer Stadt aus, in der man noch nie war und weiß genau, das ist irgendwie, man hat so ein
Oder auch, dass es mir vergönnt ist, Annette Louisanne werden konnte, dass mit dieser Karriere und so, das, ich kann es manchmal gar nicht fassen. Das ist, dass ich auch manchmal denke, meine Güte, irgendwie, dass ich so ein Glück hatte. Keine Ahnung, was ist auch Glück, ne? Aber das ist für mich fast ein bisschen spirituell. Also es hat mit irgendwas anderem zu tun. Vielleicht aus irgendeinem anderen Leben, keine Ahnung. Ja. Aber es geht zu weit.
Nee, aber das ist ja auch eine sehr, sehr schwere Frage. Welcher Meilenstein oder welche Entscheidung, eine folgenreiche Begebenheit hat deiner Karriere für dich im Rückblick den entscheidenden Schub gegeben? Also wir hatten beim letzten Podcastgespräch das Thema, dass es tatsächlich bei dir relativ schnell ging. Es gibt ja Künstler und Künstler, die müssen, glaube ich, 10 Jahre irgendwie machen und tun. Und nicht, dass es dir in den Schoß gefallen ist, aber es war relativ schnell. Was war für dich so der entscheidende Moment?
Also die Entscheidung, in meiner Muttersprache zu singen, war sehr wichtig. Auch die Entscheidung, erstmal offensichtlich nicht Mainstream-Musik zu machen, sondern die Musik, die ich damals so geliebt habe. Ich weiß noch, diese Platte von Norah Jones hat mich gekickt. Oder Carla Bruni war aus Frankreich so ein Beispiel. So handgemachter, ein bisschen jazzig angehauchter Musik, die sanft so ein bisschen sich vom Pop entfernt und die Texte, die eben so ein bisschen von anderen Sachen erzählen. Also das
Das ist schon, war ja auch eine bewusste Entscheidung. Das ist dir ja nicht zugetragen worden. Richtig. Du hast ja überlegt, ich möchte kreativ arbeiten, ich möchte Musik machen. Was will ich denn eigentlich? Ne?
Das war gut, sich das zu trauen, dass man eigentlich vorher dachte, naja, also so schnell wird das nicht gehen, und dass ich auf Live-Musik gesetzt habe. Also, dass es mir wichtig war, live zu spielen, weil da gehörte die Musik immer für mich hin. Und da habe ich auch wirklich am meisten gelernt, mein Publikum kennengelernt, mich selbst kennengelernt. Ich bin dort oben auf der Bühne gewachsen, besser geworden, und ich, es war das Allerwichtigste für mich, diese Entscheidung, denn also Platten zu machen, Popmusik zu machen oder eben mich auf der Bühne zu entwickeln, und das war das Allerwichtigste. Und das hat mich frei gemacht, ne? Also frei als von allem, frei auch von dem erfolgreich werden sein zu müssen, weil ja, das ist mal unabhängig von allen, vom Label, von allen Personen, die da drumherum
stehen.
Ja, genau. Wenn ich da oben stehe, dann kommen die Leute zu mir und die lernen mich kennen. Und kein Bild, was von den Medien transportiert wird. Und es ist ganz pur, 1:1.
Aber auch da, weißt du, das kann man nicht so, eigentlich nicht so prägnant zusammenfassen. Vielleicht schaffst du es trotzdem. Wie hast du es denn geschafft, an dich selbst, an deine Kraft, an dein Können, an das, was dich ausmacht, wirklich auch zu glauben? Klar, wir haben schon drüber gesprochen, ab und zu kommen immer mal wieder Selbstzweifel, die gehören einfach dazu, wenn man Künstlerin ist. Aber ist das eine Reise gewesen oder ist das über die, also war eine Reise, ne?
Ja.
Das war, ich glaube, ich schätze mal, bei das Spiel, da war man ja auch überwältigt und hat das gar nicht richtig verstanden, musste es erstmal verarbeiten.
Ich, ne, bin eine Zeit lang sogar mit zunehmendem Erfolg gefühlt, habe ich mich noch kleiner gefühlt. Das war auch es war ein Auf und Ab, aber momentan geht's nach oben. Und am Anfang hat mich mein Publikum getragen. Und das war eigentlich eine reine Sympathiesache. Es hatte gar nicht so viel mit Können zu tun. Ich singe heute viel besser auf der Bühne. Früher war ich sehr, sehr aufgeregt. Und wenn ich manchmal Live-Aufnahmen von mir selbst höre, dann denke ich, oh, du Süße, du. Also ich war wirklich, und das haben die mir aber irgendwie nicht übel genommen. Ja, ja. Die haben irgendwas anderes gehört. Irgendwas, das spielte erstmal keine Rolle. Was anderes spielte eine Rolle. Und ich konnte jetzt so wachsen, dafür bin ich so dankbar. Und heute kann ich mein Publikum tragen. Und es hat sich so abgewechselt, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Es hat aber eine Weile gedauert. Und wir hatten heute noch Zeit, ne? So.
Aber natürlich sind auch, wenn man im Flow ist und man auch gar nicht mehr einen Erfolgsdruck verspürt, man hat Enttäuschung. Manchmal klappen Dinge nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Verarbeitest du solche Enttäuschungen heute mit der Erfahrung schneller oder wird das sogar manchmal schwieriger mit dem Älterwerden, weil man dann doch vielleicht sich zu sehr auflädt mit Erwartungen und man denkt, da habe ich jetzt so lange drauf hingearbeitet und da ist doch so viel von mir persönlich drin und jetzt wird das gar nicht so gutiert.
Ja.
Stichwort Enttäuschung, wie gehst du mit denen um?
Die Definition von Erfolg muss sich verändern. Das ist das A und O. Also, wenn man es schafft, für sich selbst irgendwie bestimmte Ziele sich zu setzen und die man dann erfüllt, dann reicht das auch erstmal. Das hilft irgendwie, mit allem fertig zu werden, ja, auf jeden Fall.
Womit belohnst du dich selbst, wenn du sagst, ja, du brauchst auch Me-Time, du brauchst Zeit für dich, aber was macht dich glücklich, außer deiner Familie, deinem Kind, deinem Partner?
So Spielzeit. Spielzeit, ja.
Also Spielzeit im übertragenen Sinne, einfach, dass du Zeit, wieder Kind sein kannst, oder was meinst du damit jetzt genau?
Ich liebe so kleine Reisen, städte Reisen.
Schön.
Ich wirklich auch ganz alleine zum Teil, man ein ganz anderer Mensch sein kann und man lernt Leute kennen. Manchmal lerne ich Leute kennen, fremde Menschen in einer anderen Stadt, und gebe mir auch einen anderen Namen. Das ist einfach, das habe ich immer schon geliebt, in Rollen zu schlüpfen. Und Annette Louisanne war ist und wird auch immer eine Art Kunstfigur bleiben, ja, die die Möglichkeit hat, in jede sein zu können, die sie sein will, und dieses in Rollen schlüpfen, das habe ich als Kind schon geliebt. Und natürlich hat das auch viel mit mir zu tun, aber was wichtig für mich ist, dass ich erkannt habe, dass es da noch die private Annie gibt. Annie, das ist mein Spitzname, so nennen mich die meisten sehr engen Freunde Annie. Und die habe ich eine Zeit lang auch mal vernachlässigt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die auch weiß, wo sie hingehört und wer sie ist. Und Louisiane hat einen ganz schön forschen Ton manchmal und die Oberhand. Und das muss ich dann ab und zu mal so auspendeln. Ne?
Mit welchem Lebenskredo oder mit welchen Lebenskredos bist du bislang immer gut gefahren? Bist du da ein Freund von solchen Kalendersprüchen, ja, an denen ja viel Wahres dran sein kann?
Ja. Auch die bekanntesten. Sie sind wahrscheinlich auch nicht umsonst so bekannt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hilft mir, das größtmögliche Verständnis für Menschen zu haben, sie nicht zu bewerten, sie nicht verbiegen zu wollen. Das ist mir persönlich zum Beispiel wichtig. Ich glaube, ich kann von mir selbst sagen, dass ich ein Mensch bin, der Leute gut so sein lassen kann. Aber das Gleiche verlange ich auch zurück, und das habe ich leider viel zu wenig in meinem Leben bekommen. Es gibt viel zu viele Menschen, gab es in meinem Leben, die mir weismachen wollten, sie wüssten, was richtig ist und was falsch für mich. Das versuche ich ein bisschen auszusortieren. Und auch also Sachen mir reinzuziehen, die nichts mit mir zu tun haben, schlechte Gefühle, die das irgendwie richtig sehen zu können, dass jemand vielleicht schlecht drauf ist, nicht weil man selbst was falsch gemacht hat, sondern weil der halt einfach ein eigenes Thema hat, und da habe ich mir zu viel angezogen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine große Sensibilität für Menschen und ein Verständnis, und das kommt mir als Künstlerin und als Songwriterin wieder zugute. Und was ist irgendwie noch wichtig? Ich bin Hedonistin. Und das gebe ich auch zu. Genuss ist unglaublich wichtig für mich. Ich finde, das sieht man Leuten auch an, wenn sie sehr asketisch sind und wenn sie nicht genügend genießen. Denn das darf man bei aller Disziplin nicht verlieren. Disziplin ist wichtig. Ja, Anspannung und Entspannung
eben,
auch. Ne?
Dieses Wechselbad und die Ambivalenz eben. Ne? Dass man es auch mal richtig krachen lässt, sei es feiern, sei es was Tolles trinken, sei es ein 10-Gänge-Menü. Ich bin da, oder es gibt so viele andere sinnliche Genüsse. Ja. Die Welt ist da unerschöpflich. Ja. Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich, der 18-jährigen Annette, mit auf den Weg geben, wenn du die Chance hättest?
Ich würde der kleinen 18-jährigen Annette sagen, was auch immer klein, ne? Wahrscheinlich bin ich jetzt noch kleiner, 2 Zentimeter beim Bandscheibenoperation verloren. Aber,
ja, ab einem gewissen Alter schrumpft man, aber ich glaube, das geht jetzt ab 50 los, Annette, du kannst also dich entspannen.
Ja, verstehe. Ich würde ihr, glaube ich, sagen, dass sie sich nicht klein machen lassen soll und nicht schlecht behandeln lassen, denn man nimmt sich überall mit hin, und es gibt Menschen, die einen schlecht behandeln, das soll sie sich nicht so reinziehen.
Annette, ganz, ganz viel Erfolg für das neue Album Baby Blue.
Danke.
Ganz viel Erfolg auch für die Tour. Du bist zum Herbst wieder auf großer Deutschland-Tour. Unbedingt Tickets sichern. Und ich glaube, wenn wir rauskommen, kann es sein, dass du an den Tagen dann im Februar in der Elbphilharmonie dein Konzert, das ist es, glaube ich, Mitte zur Premiere, ne? Ja. Dafür toi toi toi, ist, glaube ich, auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ja. Vielen lieben Dank für das zweite, wieder wunderbare Gespräch mit dir.
Ich danke dir sehr.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.